2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Ja, meistens haben wir Gäste, die gewohnt sind mit dem Ball, der viel Harz, für braucht. Heute haben wir einen Gast, der hat auf dem Fußballfeld wohl gefunden, auf dem Rasen. Und er hat Abfluggeschichte geschrieben, und zwar in einer Geschwindigkeit, wo selbst wir Handballer blass wären. Er ist die personifizierte Effizienz. Der Mann, der den Euro in den UEFA Cup brachte, bevor es die Währung gab. Wenn man in Deutschland über das Wunder vom Wildpark spricht, fällt natürlich sein Name. Aber er hat den Rasen gegen das Managementbüro getauscht. Heute koordiniert er bei der Lotto Rheinland-Pfalz Mannschaft die Geschicke, wo wir als Handballer auch mit dabei sein dürfen. Da freuen wir uns immer sehr. Er ist Teammanager, Torinstinkt-Experte, das ist eine neue Wortfindung, und ein echter Typ. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Euro-Eddie Edgar Schmidt.
Ah, schön, dass ihr da seid.
Netto. Wenn du das so
hast. Und wir haben uns besser zu unterhalten. Überragend.
Das ist das erste Mal, hast du
das habe ich noch nie
gehört.
Aber das ist mein neues Schlagwort. Ich bin Torinstinkt-Experte.
Torriecher.
Okay. Torriecher. Nein, das ist besser.
Ihr habt ja fast beide was. Nein, Christian, warst du nicht auch so ein bisschen Torinstinkt-Experte?
Nein, das. Ich muss mit dem Trainer reden, weil. Wie gesagt, wir spielen ja beide bei der Lotto 11. Ich darf das managen und wir müssen nach vorne ziehen.
Ja.
Wir haben jetzt immer hinten gespielt, aber wir müssen nicht nach vorne.
Dann macht er weniger Fehler, du. Das können andere wieder ausbügeln, wenn ich hinten Fehler mache.
Wenn du das hörst, ich glaube, wenn du irgendwo eingeladen bist, wenn du mit Medien sprichst oder vielleicht auch mit Fans, dann fällt ja dieses Thema Euro, Eddie, nervt dich das irgendwo? Oder?
Nein, es gab sicherlich Zeiten, wo ich gedacht habe, man reduziert mich sogar ein bisschen drauf. Ja. Aber wenn ich mal ehrlich bin, im Kontext meiner ganzen Karriere, ich bin erst mit 28 Profi geworden, mit 29 mein erstes Spiel von Anfang an gemacht. Und mit 32 bin ich nach schweren Kreuzbandverletzungen nicht mehr richtig in Tritt gekommen. Also habe ich eine sensationelle Europapokalserie gehabt. Ich wurde sogar mit Dennis Bergkamp, obwohl er 3 Spiele mehr hatte, Torschützenkönig der UEFA, der Euroleague.
Ja.
Ich wusste das lange Zeit gar nicht. Bis er so nachgeschaut hat, das Augen. Ne? Fritz Walter hat gesagt, wo ist mein Kanon? Der legendäre Fritz Walter. Ich habe keine gekriegt.
Ja, ich will da kurz nochmal vielleicht für die es nicht wissen, es liegt ja schon ein paar Jährchen zurück, das war in der Saison 93-94 in der zweiten Runde UEFA-Pokal gegen Valencia, die waren damals Tabellenführer in der spanischen Liga. Ihr habt das Hinspiel mit 1-3 verloren und das Rückspiel gewinnt ihr überragend.
Ja, erzähl mal ein bisschen über das
Rückspiel. Auch da muss man im Zusammenhang des KSC, in der KSC war ja ein kleiner Verein und erste Runde gegen den Tabellenführer aus den Niederlanden gespielt, der ist auch Eindhoven, zu Hause 2-1 gewonnen, doch 0-0 und dann kam Valencia und wir waren fürchterlich, also das war grausam. Die hätte aber nicht direkt gemerkt und dann war das wirklich so, Eisner Mjatovic, 2-0 Penev, 3-0 Penev, also absolute Superstar. Sie waren Tabellenführer vor Barcelona, vor Real Madrid. Und unser Trainer wollte mich gerade aussetzen. Dann hat unser anderer Spieler gesagt, der Manni Wender, mein kongenialer Partner, gesagt, auf seinem tiefsten Bayerisch, es wirft nicht ausgewechselt. Ja. Und ja, und diesen Freischuss habe ich zum 3-1 reingeköpft, aus so 8-9 Meter, genau in links. Und das war so spannend. Das war ein überragendes Stadion, so ganz steile Ränge. Und es war so, ich köpfe aufs Tor, man hätte auch meinen können, er geht vorbei. Der Torwart und ich waren die Ersten, die gesehen haben, dass er rum war. Ich gehe nach vorne und sage, yes, jetzt haben wir euch. Und auf einmal gehen alle hoch, weil am Anfang hat keiner gewusst, ist er drin oder nicht. Und das war schon cool. Und dann hatten wir noch 10 Minuten zu überstehen. Unglaublich viel Glück. Wir haben dieses klassische Kurzpass gespielt, so wie Leverkusen, so wie wir mit Eintracht Frankfurt, wo ich vorher war. Und wenn die dich einmal haben, so eine Mannschaft, dann musst du deine Chance. Aber sie haben eins gemacht und das ist tödlich. Sie haben ihr Projekt nicht beendet. Sie haben sich in ihr schönes Spiel verliebt. Statt 3-0 hätten sie 5-6-0 führen müssen. Oliver Kahn hat überragend gehalten. Latte-Schuss, Pfostenschuss, alles war dabei. Und wir waren genau einmal vom Tor weg.
Aber du redest jetzt vom Hinspiel in Valencia? Also
ja, das war nur
eine Höhe gewonnen,
oder? Die hätten in Spanien höher gewonnen. Nee. Also wir saßen nachher im Bus und wir haben da einen Kopf gesögelt und haben gesagt, boah, in der Kälte, aber irgendwie an uns vorüber. Und gegen Kast, hier wollte keiner gern spielen. Wir waren ja, wir hatten ja Spieler drin, boah, der Rudi Völler, wie in Leverkusen sagt, dann zahlt er zu mir, ihr habt nur wahnsinnig oder ihn. Nicht zu Rudi, dieser Rudi, da musst du jetzt durch. Du hast die zweimal im Jahr, ich habe die fünfmal die Woche.
Dirk Schuster, Slaven Bilic, Wollerol, Burkhard Reich. Boah, das sind alle.
Das heißt, habt gespielt, harte Verteidiger.
Ich auch selbst.
So wie der Henning früher im Fußball.
Ja, genau.
Eisenfuß.
Ja. Du auch?
Also wir haben ja, als Handballer spielen wir ja auch gerne Fußball.
Mhm. Weiß ich.
Und ich kann mich daran erinnern, es gab noch zu Anfangszeiten, hat Heiner Brandner mitgespielt. Und Heiner war auch ein sehr guter Fußballer. Natürlich vielleicht läuferisch damals dann nicht mehr ganz so gut, aber auch von der Technik her super. Hat mich immer genervt. Und dann stand ich den Hunger auf dem Schlissen und dachte zu mir, weil er sagt Eisenfuß, weil ich ihm immer ein und zweimal gegen Fiese treten habe.
Echt?
Ja.
Ja, aber du bist ja auf durch. Ein guter Techniker windet sich voraus.
Keine Frage.
Muss auch an sich arbeiten.
Ja, und dann erzähl, das Rückspiel. Also ich meine, 1-3, klar, ich weiß nicht, damals gab es mit Sicherheit auch eine Europapokal, eine Überraschung, aber 1-3 war dann schon irgendwo eine Nummer. Oder wie seid ihr dann in dieses Spiel gegangen? Gab es dann hoffentlich im Vorfeld Besprechung vom Trainer, die besonders war? Oder wie war
das? Ich war ja eher ruhig vom Spiel. Ne? Auf dem Platz war ich, unser Trainer, wenn ich selber dort zu mir gesagt, sag mal, warum bist du immer so ruhig? Und sagt, warum machst du das nicht mit? Ich hasse Kreise machen. Da habe ich immer gesagt, gut, super Jungs, haben wir wieder einen Kreis, komm mal, geh mal raus, scheiße in die Mus. Und bei mir war das dann so, der Winnie war ja total am Motivator. Und dann hat er, was weiß ich, wir spielen gegen Bayern München, die kommen mit der kompletten Kombo, da schreibt er da hin, die alle auf die Tafel. Haut auf die Tafel und sagt, meint er, von denen wird einer bei uns spielen? Oh, ich gucke so und sage, boah, so ein guter Matthäus oder vielleicht Oliver Kahn, ich weiß nicht, würde ich schon mal hingeben. Ne? Aber das war er total. Und so war das auch da. Der war totaler Motivator. Und wir, glaube ich, es war eine unglaubliche Ruhe vom Spiel. Ne? Wir haben in Leipzig, die haben, glaube ich, nur 2 Spiele im Jahr gewonnen, die in uns natürlich auch. Keine Frage von uns. Und dann haben wir in Leipzig alles verloren, sind nach Hause und ich war so schwer. Ich hatte vorher einen schweren Unfall noch, einen Autounfall, wo ich mit viel Glück überlebt habe, donnerstags. Und ich war so schlecht am Samstag. Ich habe gesagt, boah, hoffentlich spielst du auch am Abend. Dann habe ich aber gehört, wie der Doc, wie der Winnie zum Doc und zum Groth, Günter Groth und zum Masseur, Physio, gesagt hat, das Ding ist ja schmerzfit. Egal, was er macht, der geht nicht nach Hause, der geht nur bei euch auf der Pritsch, auf der Massagebank, ihr kriegt den fit, egal wie. Ah, Dienstag singt er bei mir Maße, ne? Aber was ich sagen wollte, ist, wir wussten, es war sehr ruhig in der Kabine, auch die wirklich verantwortlich waren. Damals war der Fußball ja geprägt von einer klaren Hierarchie. Und die Mittelachse war oftmals, das waren die Macher. Und dann gepaart mit unglaublich vielen Festern, Schiddele, Bender, Kiriakov, Lagenau, Fußballer. Und als es dann losging, das war schon, wir wussten, dass wir gewinnen. Wir wussten, wir dürfen nicht ins Spiel kommen. Wir müssen alles unorthodox quasi machen. Also drauf, immer wieder drauf. Ich wusste, dass ich immer anlaufen muss, immer wieder. Kiriakov, der nicht so gern angelaufen ist, ich glaube, der hat gekotzt. Aber der musste mitlaufen, immer wieder drauf. Und dieser zu zwingen, lange Bälle zu spielen, nicht ins Kurzspiel, kurz das Spiel kommen zu lassen. Und es war ein sehr hartes Spiel. Und dann technisch Mannschaften, das ist wie beim Heiner Braun, Baby. War es Heiner Braun?
Fußball, weil ich das
hätte. Ja, war Heiner Braun. Das ist wie bei Heiner Braun. Wenn die dann sauer werden und wollen auftreten, tun sie auch nicht selbst weh.
Ja. Du bringst sie zum Nachdenken.
Ja,
genau. Das ist auch das Konzept. Ja. Ja.
Und dann nach die erste Chance hatte ich. Im Links ganz klar vorbei. Ein zweite, dritte, vierte hatten die. Oliver Kahn überragend gehalten. Und dann kam dieses 1-0, wo sie in sich zusammengebrochen waren. Es war so wie Deutschland in Brasilien, das Ding 1.
Okay.
So war das. Man hat das richtig gespürt und der Zeit hat schon wieder führen müssen. Aber es war schon außergewöhnlich.
Also ich glaube, das sind so Highlights, so wie du es gerade gesagt hast. Ist aber so, man hat immer so ein, zwei Sachen, womit auch, glaube ich, keiner rechnet. Ne? So, und das muss für euch so ein Abend gewesen sein. Erzähl, wie ist dann, wie habt ihr es dann erlebt, als das Spiel vorbei war? Und ich denke mal, diese große Überraschung dann stattgefunden hat. Wie habt ihr das dann gefeiert und gelebt in der Kabine? Wie sah der Abend aus?
Für mich war es ja so, dass ich der Protagonist schlechthin war in diesem Spiel. Und im Kontext, wie gesagt, meiner Karriere, 3 Jahre nur top gespielt, aber da richtig top. Und dann fliegt dieser Name so. Ich habe 101 Spiele, glaube ich, und Bundesligaspiele, aber da immer wieder ein Zeichen gesetzt. Und da muss ich sagen, der kann das schon behaupten, dass man mich wird immer noch kennen. Genau. Aber eine Frage war, wie das nach dem Spiel war. Ob es klappt oder nicht, ich bin mit Abpfiff in die Kabine gegangen und ich war so bon draußen. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich war dann eher so. Dann irgendwann kam der Oliver rein. Ich saß am Kopf und er saß so rechts daneben. Fing sich an auszuziehen und sagte: Schmidt, geht doch. Das war ja, aber du warst auch ganz gut. Bösen der du.
Das war schon Lob, Glück.
Geht doch. Das ist schon das höchste Lob, was man kriegen kann vom Oliver. Ich verehr den ja. Also ich hätte nie einen Tag dann einen besseren und härter trainieren im Sport, ich sehe, okay, ja, total. Und ja, und dann irgendwann sage ich dann zu ihm: Du, Oliver, ich wollte beim 4-0 mal ausrechnen, wie viel Gegentor wir kriegen dürfen. Da wäre diese Auswärtsregelung und ich habe es nicht hingekriegt. Er sagt: Ja, bei mir war es genauso. Ab dem 6-0, als ich dann wusste, jetzt kann nichts mehr passieren, und dann habe ich auch mal rechnen können. Und dann konnten wir, und das ist auch für Oliver, glaube ich, außergewöhnlich, das ist ja im Handball auch selten, wenn der Kessel brodelt und das ist knapp, dann kriegst du das ja von außen nicht so ganz
genau.
Aber wenn jetzt, ich weiß, wo war es, das Finale bei euch 2-7 gegen Polen, ne? Jetzt 5 oder 6 vor, nachher. Da kannst du vielleicht mal 4-5 Minuten vorher mal gucken und sagen: Boah, das ist deine Stimmung. 20.000 an Cäsarina und Euro-ID in Malta. Ich hab geguckt. Okay. Bin totaler Handball-Fan.
Was ist euch los? Der Henning hat sich schon früher auswechseln lassen. Der hat sich schon nach 17 Minuten der zweiten Halbzeit auswechseln lassen. Ich war jetzt gedacht, ja, mich reicht schon.
Ja, er verletzt damals. Ja, Wadenverletzung. Und da wurde es ja dann auch nochmal eng. Aber ich finde, deswegen diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, glaube, man kriegt in dem Spiel so ein Gefühl für die Situation. Ne? Und ich glaube, es hat auch viel mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu tun, die dann in solchen Spielen auch kommt. Und ich denke mal, wenn du dann 7-0 so eine Mannschaft schlägst, es kippt bei denen natürlich um, die brechen in sich zusammen und du selber wirst immer größer.
Ich sage ja mal ganz gern, das ist von Dieter Lange, der Satz: Sieger erkennst am Start, Verlierer auch. Und ich glaube, so wie du schon rausgehst, und ich glaube einfach, dass wir generell, weil wir was aufzuholen hatten, wir hatten nichts zu verlieren. Wir hatten ein ganz anderes Mindset als die. Und die haben gedacht: Komm, wir schießen ein Tor und dann kommt es 1 und sofort das 2 und dann das 3 hinterher. Und ja, dann hast du auch nur gemerkt, auf gehen. Die haben noch keinen Innenpfosten geschossen und Dirk Schuster von der Linie, aber es war nicht mehr der Glaube bei denen.
Gibt es was dich darüber hinaus stolz macht, außer dieses 7-0?
ja, wo ich sehr stolz drauf bin, ist wirklich, dass ich mit 28, ihr kennt das, ihr war beide top Leistungssportler auf allerhöchstem Niveau. Und wenn man mit 28 Profi wird, und dann gehe ich zu Eintracht Frankfurt, damals spielerisch die beste deutsche Mannschaft im Kurzpass spielen. Und wo ich gemerkt habe, mit meinem Mindset, was ich mir in Trier, wo ich zweimal bester Amateurspieler war, nicht mehr hinbekomme, ich bin so oft nach Hause gegangen, weil die so schnell spielen. Ich weiß, ich ja so im Fußball, zum Beispiel Uwe Ballen, beste Fußball, mit dem ich je gespielt habe. Ich habe mit Essler gespielt. Für mich, aus meiner Sicht, Manni Bender, den darf ich nie vergessen, hat letztes Mal angerufen. Er hat gesagt, ja, Mai, warum nennst du mich nicht? In der Uwe und ihm Fehler gemacht, nicht gut, jetzt, Imo. Da hat er drei andere Optionen. Ich denke, überhaupt nicht mit dir. Er hat nicht gemerkt, oh, aber ich war nicht mit dir gespielt. Und immer wieder bin ich nach Hause. Aber du schaffst es nicht. Morgens habe ich mich dann immer vor den Spiegel gestellt und dann das Schwit drauf. Magst du es? Es geht. So ist es. In irgendwann, dann ich auch körperlich adaptiert war, also nach einem Jahr ungefähr, habe ich schon gemerkt, ich komme selber los. Es geht und ich kann da mitspielen. Und
okay. Das, was gibt's so zurückblickend, sagen wir, ob das jetzt eine Situation war, in der du selber involviert warst oder darüber hinaus, welche Geschichte war für dich so am beeindruckendsten, am spektakulärsten? Das kann ja eine Ansprache gewesen sein von einem Trainer oder nach einer extremen Niederlage. Was gibt's irgendwas, wo du sagst, hey, das würde mir jetzt so spontan einfallen?
Es gibt auch vielleicht, dass du sagst, du hast einen Mannschaftsabend, der dir in Erinnerung bleibt, den du heute nach 30 Jahren erzählen darfst. Ich habe nicht getrunken.
Trainer wusste es morgens schon immer. Ja, wusste es vor uns, glaube ich. Oh. Und ich kann schon ein bisschen überlegen. Wenn dann
stellen wir die zurück.
Genau.
Dann haben wir eine Frage. Fußball Edgar Schmidt. Ja, was hatte der, was vielleicht heutzutage im Nachwuchsleistungszentrum nicht mehr gibt oder wo man sagt, okay, das kann man nicht lernen, das hat er einfach so.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe mit 4 Jahren zu Weihnachten Fußball geschrieben bekommen. Kein Lederball, aber einen festen Plastikball und ich habe relativ schnell meine Berufung gefunden, meine absolute Berufung und da habe ich eine Besessenheit ausgewählt und ich habe jahrelang Kraft meines Talentes gespielt, habe das Spiel nicht strategisch mit. Also ich 25 Jahre war in Salmor, damals zum Aufstehen, jetzt war Eibria und SFC Saarbrücken, fürchterlich die Scheibe. Dann bin ich nach Trierzut und auf dem Weg zu den Verhandlungen habe ich die deutsche Sport Illustrated gelesen und da war ein Interview von Wayne Gretzky, dem Eishockeyspieler, ein Superstar. Und der hat gesagt, ein guter Stürmer ist da, wo der Puck ist, ein sehr guter da, wo er hinkommt. Und das hat bei mir komplett alles verändert. Da habe ich gesagt, okay, wo fängst du beim Spiel an? Wie bist du gegen jemanden? Wie kannst du dich mit deinem Egoismus, den ein Stürmer ja braucht, aber wie kannst du dich altruistisch ins Spiel einbringen? Wie kannst du dir Freiräume schaffen? Wann spielst du einfach? Wann dribbelst du? Dribbel war ja nie die ganz große Stärke von, wobei ich das besser konnte wie manch andere Stürmer. Aber ich war kein Icke Hässler oder so. Und dann habe ich irgendwann gelernt, was ich konnte, was ich konnte. Und habe dann gedacht, das, was ich nicht kann, lasse ich weg, so gut es geht. Und ich habe die Stärken gestärkt und die Schwächen gemanagt. So, das war meine Idee. Und dann mit den ganzen Defiziten, die ich dann vielleicht auch am Schluss oder andersrum, wäre ich 10 Jahre früher Profi geworden, wäre ich mit Sicherheit ein besserer Fußballer geworden. Hätte ich vielleicht weniger Verletzungen gemacht. In der 11-mal Barriere. Wie gesagt, es hieß früher mal klassischer Mittelstürmer, im kurzen Pfosten das Geld verdient. Boah, da bin ich immer hin.
Das heißt, warst du dein Gefühl zurückblickend denn nicht gut genug auf dieses Profifußball vorbereitet jetzt vom Athletischen, vom Sportlichen her?
Doch, da schon. Aber einfach auch intellektuell nicht.
Okay.
Ich glaube einfach, weißt du was, das ist so, stell dir mal vor, jetzt kommt einer zum THW Kiel, ihr habt ja eine Mannschaft nach der anderen geholt, und jetzt kommt einer, der spielt in der zweiten oder dritten Liga mit 28, jetzt mal seine körperlichen Maßen und alles ist da, Aber intellektuell wird er nicht mitspielen können bei euch, oder? Allein das Tempo, allein dieses, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich liebe Handball ohne Ende, aber mit Kreuzen, das weiß ich was alles, oder? Wie siehst du?
Ich glaube, er muss viel aufholen.
Ja, mit 28 den Schritt, ich sage mal jetzt, unterklassig, ja, könnte ich mir im Spitzenbereich auch nicht
machen.
Also die Preisform jung da rein. Und
und was man eben gesagt hat, du wolltest auf die Persönlichkeit anfangen. Ich glaube, aus der Sozialisierung raus, wenn man das mal ganz zurückgeht, meine Großeltern, meine Opas waren noch im Zweiten Weltkrieg, mein Vater in der Wirtschaftswunderzeit, und er sagte, mein Sohn oder meine Kinder sollen es mal besser haben. Und dann werden wir auf der Straße groß. Wir waren der klassische Straßenfunk, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da musst du dich wehren. Und wenn du da um Teer gefallen bist, das hat halt weh getan, wie heute am schönen Rasen. Und ich glaube, dass du da gelernt hast, dich durchzusetzen. Du warst die Jungs aus den Ende 80er, die 90er Jahren, die waren ja ziemlich brutal. Die haben sich ja nichts geschissen, sage ich jetzt mal so. Und das war das. Und auch die Trainer, ich habe lange Zeit gesagt, auch die Trainer waren nicht so gut. Aber nein, die waren schon gut. Auch der Winnie und aber sie gingen davon aus, dass die Jungs, die da spielen, das können. Und wenn du dann in die tieferen Klassen gingst, wo ich auch gespielt habe, da waren technisch, also auch von der technisch-taktischen Seite richtig gut Trainer dabei. Aber ich weiß nicht, ob die Bundeswehr trainieren können.
Gab es ein Vorbild für dich? Weil du Wayne Gretzky ist gerade angesprochen hast, Aussagen von ihm. Wen gab es am Fußball, der jetzt vielleicht dich zum Fußball gebracht hat als Vorschritt, beziehungsweise wer war es dann vielleicht auch während deiner Aktivzeit, der dich da beeindruckt hat?
Mein Garten war. Ich habe auch nicht so gut lernen, die Garten. Das habe ich nicht geschafft. Vielleicht erlebe ich viel. Aber ohne Gerd Müller wäre ich nicht die Punkte geworden. Ich habe den studiert. Gerd Müller, das ist ja auch die Wahl. Es war ein wundervoller Mensch. Also wenn du bei Gerd Müller, wenn du neben dem standst, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Welt wird besser. Und das ist ja jetzt in dem Sinne kein Intellektueller gewesen. Aber er war seiner Zeit, tust bei euch, Jahre voraus. Du konntest es heute noch für klassische Mittelschule, die gibt es ja heute nicht mehr so, oder selten, könntest du noch Lehrfuhr mitreden. Jürgen Gerd Müller, der, ich meine, das ist jetzt 50 Jahre, das ist unglaublich toller Stamm. Und der war ja nicht so groß. Nee, ja. 76, ja.
Ja, Alfred Instinkt, ich erinnere mich an ein paar Tore, legendäre Tore, der stand einfach irgendwie immer richtig. Ne?
Und ja, und es geht ja am Ende des Tages um Raum und Zeit. Und er hat es immer wieder geschafft, das habe ich auch sehr spät verstanden, du musst die Verteidiger unter Druck setzen. Manchmal habe ich nur ins Abseits gesteuert. Und wenn ich gut drauf war, habe ich den Verteidiger mal gefragt, ja, wir sind ein bisschen nervös. Ne? Weil der Ball rechts rauskommt oder links, dann hast du die mega froh. Und das weiß der. Also muss der immer rumgucken. Und Gerd Müller war immer hinter dem Mann und er ging immer nach hinten weg. Und um dann nach vorne zu gehen, und der Verteidiger war in extremer Anspannung. Und früher wurde anders gespielt. Ne? Zu der Zeit noch war ja und ja, brutal vertreten hier.
Der Henning, der sagt, hat immer, ja, aber hat eigentlich gar keine Ahnung von Fußball.
Ja, nicht,
du hast gar keine Ahnung.
Bei dir so cool.
Das für mich.
Als ich habe dich irgendwann mal angerufen, also da willst du bei uns mitspielen. Und das allererste Spiel, das zweite auch noch, hast du gehalten wie ein Handballtorwart. So, ja, guck mal, der kann seinen Handball nicht. Und heute spielst du ganz anders, finde ich, im Tor. Weißt du, hast du das eigentlich gemerkt oder was? Ich merke das sofort. Ich finde, heute ist ja, es macht richtig Spaß.
Ja. Also, es kann sein, dass ich, sag mal, das versuche, mich anzupassen, dass ich da mit Erwerbung so ein bisschen mehr drauf achte, gehe so und so runter. Aber da waren vielleicht noch ein bisschen mehr der Instinkt aus dem Handballtor drin. Deswegen.
Ja.
Also, weil der Christian sagt ja, keine Ahnung. Also, zu der Zeit, 80er, 90er, habe ich auch wirklich viel Fußball geguckt und vor allem an den Samstagen, wenn dann Liga anstand oder Nationalmannschaft. Also mich hat das auch begeistert. Mich hat auch, ich fand das halt damals schön, man wusste hauptsächlich von vielen Vereinen, wie grob die erste Elf war. Ne? Da gibt es so legendäre Namen,
Hagel,
so ein Trainer, man kannte so das Gros. Das fand ich halt toll. Da bewegt sich natürlich in der heutigen Zeit schon auch viel. Da ist natürlich deutlich mehr Bewegung im Kader drin.
Heute ist es so, das muss man einfach sagen, durch die enormen monetären Zuflüsse für Verein, für die Spieler und die damit verbundene hohe Professionalität hat dem Fußball die Seele geraubt, finde ich. Das ist jetzt gemein, ich bin aus dem Fußball, aber es gibt keine guten Interviews mehr, es gibt keine Männer mehr, die Hierarchien sind flach. Da spielen so 17-, 18-Jährige da, da denke ich, das sind Jugendliche, sollen aber gehen raus, vor 80.000 Menschen spielen die dann und sollen Männer sein. Also das ist schon nicht ohne, was die da leisten. Ne? Aber der Fußball an sich ist nicht mehr so hierarchiegeprägt, wie es so sowas.
Ich glaube, das. Oder? Ja, es ist, glaube ich, auch beim Handball nicht anders.
Das ist Generationsthema mit Sicherheit.
Das ist Gesellschaftsthema.
Gesellschaft, ja. Dass alle gleich sind, so ein bisschen. Ja. Lass uns kurz über Handball sprechen.
Ja. Weißt du, ich spiele Handball nie.
Hölz wie Sau.
Wir spielen. Ein paar taktische Fragen.
Ein paar taktische Fragen jetzt. So.
Ja, mach das
bitte. Schweden, Europameister geworden.
Ich hab den Namen, Richard.
Alles gut, alles gut. Pitlick, genau.
Gitzel. Und dann ist er links und hat einen halb links, halb rechts. Das sind zwei schöne Maschinen, wie die da durchmarschieren. Aber körperlich nie ganz so stark, ne?
Körperlich nicht, aber schnell sind sie.
Boah.
Das heißt, du hast dir eben angeguckt und mitgefiebert?
Ich bin total nervös. Wirklich, ich bin, wenn ich Handball schaue, und ich liebe wirklich Handball. Es ist schon ein schöner Sport. Und wenn ich dann sehe, wenn die Maschinen da aufeinander prallen, wie schnell die sind für ihre Größe, das ist schon überragend. Und nochmal zum Endspiel. Ich habe immer so das Gefühl, wie gesagt, ich über technisch-taktische Sachen kann ich nicht mitreden. Ich weiß immer nur, dass die 1-Minuten-Pause immer, hey Jungs, anfängt. Ne? Hey Jungs.
Hey Jungs.
Hey Jungs. Da meine ich nicht so viel, aber dadurch, dass ich nur ein Fan bin, nicht so viel Ahnung, kann ich selten so 5 Minuten, selbst bei 4-5 Toren Vorsprung sagen, das Ding ist durch. Das können wir vielleicht schon eher, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man vergleicht zu unserer Zeit, natürlich deutlich schneller geworden ist. Ja, und heute eine 5 Tore Vorsprung oder Rückstand ist eigentlich nichts mehr durch die Geschwindigkeit des Spurs. Und das macht es aber schön aus neutraler Sicht. Und gerade wenn du
Spiele. Hat schon ausgemacht für dich, weil ich wusste, dass du das möchtest.
Wenn du Spiele siehst, gerade mit skandinavischer Beteiligung, wo die Passgeschwindigkeit so hoch ist, macht das besonders viel Spaß, weil dann fallen viele Tore, das ist spektakulär. Und wo siehst du da, ich sag mal, generell die Entwicklung zwischen beiden Sportarten? Der Fußball ist ja deutlich schneller geworden.
Ja.
Wo sind für dich so die groben Unterschiede? Wo sagst du, wo kann die eine Sportart vielleicht auch von der anderen ein bisschen was lernen?
Boah, das ist schwer, aber ich glaube, die Parallelen sind gleich. Professioneller, auch heute bist du ja gut dabei, monetär, nicht wie Fußball, weil du verdienst sehr gut, wenn du als Spitze spielst. Und der Druck ist da auch größer geworden. Aber was ich cool finde, die Handballer dürfen sich, die können jederzeit Interviews geben. Sie fragen, da kommen auch manche gute Interviews raus. Das ist ja beim Fußball gänzlich. Okay.
Also, woran liegt das? Was denkst du?
Ich hatte mal so richtig wahrgenommen, ich war mit meinem Freund Axel Kruse mal bei Eintracht Frankfurt, wir waren doch gespielt und da hat der Alex Meyer sollte ein Interview, der Axel Kruse, der war für eine kleine Story, war der da und es war kalt und wir standen draußen und er stand mit Axel Meyer da und sagte, da fang doch jetzt mal endlich ran. Sag jetzt einmal, geht nicht. Und dann kam die Pressechefin und dann hat die das aufgenommen. Und dann denke ich, du Axel, hättest du von mir kein Interview mehr gekriegt. Das hätte ich nicht gemacht, weil ich denke, ich muss schon wissen, was ich sage und was ich nicht sage. Und wenn es mal schlecht ist oder nicht, dann der Regel entsprechend, dann muss ich halt eben hoch zum Rapport und dann muss ich halt Stellung dazu beziehen. Ich musste öfter hoch. Ja, aber ich denke, die Verantwortung muss man doch haben. Und ja, aber ich glaube, insgesamt glaube ich, dass so, wenn jetzt ein Rückraumspieler, der vor 20, 25 Jahren extrem groß, Power hatte, der konnte Spiele auf Island allein entscheiden, oder? So ein schwieriger.
Oder? Das kann ein Gitzel auch heute. Obwohl er nicht groß und schwer ist. Anders, ja.
Nein, aber der geht nicht mehr einfach so einer hoch und wirft das Ding über die Hände rüber und batscht. Ne?
Hey, uns ist auch aufgefallen bei den Spielen, dass natürlich die Auslegung der Schiedsrichter heute deutlich für den Angriffsspieler aus. Also wir sahen auch, wenn ein Gitzel vor, ich sag mal, 25, 30 Jahren so in die Abwehr gelaufen wäre, dann hätte er es einmal gemacht. Ja. Dann hätte irgendein Körperteil woanders gesessen. Ja. Ne? Also deswegen ist es natürlich, gerade was Verletzungsprophylaxe angeht, werden die Angriffsspieler deutlich mehr geschützt. Ich finde es in manchen Bereichen nimmt es überhand, weil natürlich die Angriffsspieler dann auch intelligent sind, gerade bei den Außenpositionen. Und wenn ich dann weiß, dass ich, wenn ich in Kontakt bekomme, einen 20 Meter bekomme, dann provoziere ich das natürlich auch. Es sollte weiterhin ein hartes Spiel bleiben. Aber da wissen wir selber, schön vor der Couch, lässt sich das immer gut analysieren. Die Entscheidung als Schiedsrichter zu fällen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Also deswegen.
Weil es so brutal schnell ist, oder? Wenn die da ineinander krachen und wann ist Angriffsfaul? Gut, das könnt ihr jetzt besser sehen wie ich. Und man nicht.
Und du Handballer geworden wärst, welche Position wäre da? Mit welcher
Künstler? Meiner Größe, sag ich mal, mit meiner Größe könnte ich ja nur außen spielen, denke ich mal, oder?
Vielleicht auch. Heutzutage alles.
Das kannst du auch im Rückraum spielen.
Aber ich wette, sag ich mal, mit 80 Kilo, da hätte ich 20 drauflegen müssen.
Im Tor, du. Kannst mit 80 Kilo ganz im Tor machen.
Ja, 1,82 Meter, wer war das?
Ja, das ist der Wagner.
Matthias Andersson war jetzt auch nicht. Ich bin 1,88. Matthias Andersson war auch nur 1,85
oder so.
Also deswegen, es gibt genügend Beispiele.
Bei Spanier.
Peres de Vargas.
Ja, genau. 1,82 Meter.
Aber nur mal zu dem Hey Jungs zurückreden. Das ist aber erst seitdem, dass die Mikrofone reingehalten werden. Vorher war die Ansprache ein bisschen anders.
Da habe ich eben auch einiges zu besprechen gehabt.
Da hätte es gab auch viele Trainer, die ja dann, ich sag mal, noch ein bisschen aus der alten Welt kamen, als das aufkam.
Ja. Wo der Ton dann vielleicht ein bisschen rauer war, der dann auch nicht fürs Publikum unbedingt gedacht
hat. Ja, das glaube ich.
Da wurde es dann direkt angesprochen.
Ja. Also ich glaube, auch in der Kabine ist es heute professioneller. Ich habe eine Geschichte, die finde ich immer klasse, wo der Trainer in der Halbzeit gesagt hat, ich glaube, wir lagen in Köln, als er zurück zu Hause. Und dann gesagt, Jungs, Milli, sitzen doch alle in einem Boot. Sein Spieler aufgestanden hat gesagt, klar, sitzen wir alle in einem Boot. Die einen rudern, die anderen angeln. Machst du deinen Platten im Überlupflapp?
Das ist so eine geile, weißt du, wer das gesagt hat?
Ja, ich weiß.
Und nee, willst du nicht drüber reden?
Nee, aber der Trainer hat gesagt, ihr seid Kerl. Und der hat
mal so eine geile Aussage.
Aber jetzt, nochmal, bei Gewissers habe ich immer das Gefühl, dass er eher der Motivator ist. Ja. Wenn ich dann aber auch sehe, wie hieß der von Dänemark-Trainer, der
Nikola Jakobsen,
da reden doch die Spieler den Luger mit. Oder?
Ja, ich meine, wir.
Hat Vor- und Nachteile.
Ich habe mit Nikola ja in Kiel gespielt und ich glaube, er fährt so ein bisschen die Variante. Wir hatten ja gemeinsam Mokas Jedavusic, der einen relativ harten Stil und dass er das Tempo oder vorgibt, was gespielt wird. Ich glaube, das lebt er. Die Fähigkeit, die Nikolai hat, ist, dass wenn das Spiel vorbei ist, dann ist er die Spieler. Dann ist das alles vorgesehen. Und weißt du, also der kann gut unterscheiden zwischen jetzt ist Spiel und jetzt wird alles dem untergeordnet. Und nach dem Spiel ist es dann vergessen. Also er ist dann nicht nachtragend. Ne? Also deswegen, das ist auch so erfolgreich. Na klar, er spielt natürlich, er hat aktuell mit Sicherheit von der Besetzung ja die beste Mannschaft. Aber er war ja auch hier bei den Rhein-Neckar-Löwen sehr erfolgreich. Also es spricht schon einen Stil dafür, wie du sagst, und Alfred. Ich glaube, es ist natürlich auch gerade als Nationaltrainer, hast du ja welche Möglichkeit hast du? Du kannst gucken, die Auswahl, welcher Spieler sind aktuell für dein Spielkonzept auch die besten. Und die große Herausforderung ist dann eigentlich, in den Zeitraum, in dem du dann zusammen bist, sie zu managen. Also bei der Aune zu halten, die also Handball brauchst du nicht erklären. Du solltest eine eigene Philosophie haben, ein paar Optionen.
Ja, wichtig ist auch, dass du die Regeneration, wenn du mit denen zusammen bist, kommen die wahrscheinlich alle direkt von einer harten Wintersaison da
in Runde
da raus, Weihnachten, Silvester, und dann ist es erstmal wichtig, dass die Spieler mal wieder runterholst, 2-3 Tage Pause gibst und dann mit ihnen anfängst zu trainieren, weil Ausdauertraining brauchst du mit keinem von den Spielern machen, das können sie alle. Nur musst du versuchen, in der kurzen Zeit aus der Mannschaft dann, also Einzelspieler, sag ich mal, eine Mannschaft zu formen, und das ist das dann.
Ich kann mich ja gut erinnern, da war der Nationaltrainer, dieser junge Trainer aus Leipzig. Wie ist der noch?
Dieser Prokop.
Prokop, genau. Der inhaltlich bestimmt ein guter Trainer war, aber wenn du so große Handballer da hast, ich habe so als Laie immer gesagt, Junge, du musst du mitnehmen. Du musst denen nicht erklären, wie man die Hand, wie das. Und ich habe mal zum Beispiel Beinhardt, zum Steppel gesagt, habe ein Tor gegen Wattenscheid geschossen, 4-2, weil ich weiß nie. Ich hätte auf den kurzen gehen müssen, mein Instinkt hat mir gesagt, Torinstinkt Experten.
Ja, genau.
Und Beile 2, ja, ich bin der Fußballer. Ja, war auch, hat sogar mal, da gab es sogar Melde aus mal gespielt und so. Und ich mach's 4-2, geh nach hinten weg, der kommt einfach so durch und geschieht ins Tor. Hast du Blick daran? Ich sage, wie? Also da wundert sich gar keine Ahnung, habe ich schon zu ihm gesagt. Ja, und dann, ich denke einfach, er musste mir nicht erklären, das habe ich ja selbst gemacht. Ich finde, im taktischen Bereich kann man was machen und so, aber einem Christian Zeitz erklären, wie du zu werfen hast, wie du zu anläufst oder was, ich muss
man nicht. Man hat es versucht. Ja. Man hat es versucht, vor allem weniger zu werfen.
Gut, weniger zu werfen, und ich kann mich daran erinnern, in Abwehr nicht immer spekulieren. Da gab es dann auch die Torhüter, die dahinter.
Das machen die Stürmer, ich auch. Geht schon gut.
Aber es geht nicht gut. Es geht nicht immer gut. Und dann sehen jeden Kacke aus. Und dann macht er jetzt 2-3 Mal ins Hoch. Was ich dem Christian zugute halten muss, ist, dass er das dann weiter fortgeführt hat. Und dann oftmals mit fortlaufendem Spiel war er dann erfolgreich. Ne? Und oftmals so wichtige Tore.
Du musst ja erst warm laufen, du. Du musst dich.
Das kenne ich ja. Was so Stürmer so spekuliert. Komm, geht schon. Und gerade Fußball, wenn es da nicht gut geht, das ja.
Und das ist ja, glaube ich, auch diese Kunst. Ich sag mal, bei uns Deutschen muss das ja oftmals immer so, diese künstlerische Freiheit, die brauchst du, glaube ich, auch als jemand, der eher auch von seinen Instinkten lebt, weil dann machst du auch so besondere Aktionen, die den Unterschied dann ausmachen würden.
Ich glaube, dass der freie Geist, die Liebe zum Spiel, das ist mein Vordrängen, sagst du das auch mal. Mich hat die Liebe zum Spiel und die Liebe zu den Menschen da hochgebracht, und du musst schauen, mal gucken, dass du an einen Flow reinkommst. Das geht nur mit freien Geist. Nur der freie Geist kann kreativ sein, er kann besser antizipieren, er kann alles besser machen und hat auch bessere generell Instinkte. Und ich glaube, das ist entscheidend, oder?
Sagst du, in den Flow reinkommen, das sagt man immer so. Das ist schwer, du. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn du das außen herum nicht mehr wahrnimmst, dann bist du in diesem Flow drin. Aber wenn du auf die Tribüne guckst und wer sitzt da, da bist du dann.
Da ist vorbei.
Aber du musst. Aber das schaffst du auch nicht jedes Spiel, in diesen Flow reinzukommen.
Nee, das ist, glaube ich, die große.
Meistens hast du aber einen Lauf, der lange Zeit geht und denkst, hier kann nichts passieren. Ne? Und ich habe ja auch das Mindset ich habe ja das Glück gehabt, ich habe 6 Jahre erste Liga gespielt, davon immer unter die Top 6 und immer in Spitzenteams. Und die denken auch anders. Winnie Schäfer kam mal zu mir, das ist ja bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, da sagt er zu mir, wenn sie mal verpflichten, also Trainer, verpflichten die Spieler von oben, die denken hier oben. Ja, hat er nicht immer auf mich gehört. Aber das ist... Das ist ja bei euch auch nicht anders. Ne? Ich kann mich erinnern, Spruch von mal Rainer Schüttel, toller Spieler, und mein bester Freund oder mein bester Buddy, hat dann vom Spiel irgendwann gefragt, aber gegen wen spielen wir denn heute? Und dann irgendein Junge, der sagt, boah, gegen Uerdingen. Ach, Uerdingen, Opfer. Ah, ja. Und dann kam er rein, hast du mit Ach und Krach gewonnen, und sagt, kam derselbe rein, ja, zwischen you know, wie es geht. Aber das ist das, was eine Spitzenmannschaft schon in der Kabine ausmacht. Ich meine, ist das bei euch nicht anders?
Wir haben mehr Respekt gehabt vor dem Gegner, sagen wir es mal so.
Ja, wir auch, aber trotzdem.
Und meistens ist es so, wenn man die Gegner unterschätzt und da locker reingeht, da geht es meistens in die Hose.
Typisch dann ein Pokalspieler. Ne?
Ja.
Also ich glaube, du gehst dich bewusst dann in ein Überschätzungsspiel, aber du hast ja irgendwo im Hinterkopf, ja, ist dann vielleicht doch nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zweite Liga. Also, und dann im Prozess dann, du merkst, es läuft scheiße, das kriegst du nicht mehr.
Das
ist eine Katastrophe. Ich glaube, das kennt ihr
auch. Ja, das kennen wir auch. Und ich hatte ja bei aller Liebe gar keinen Grund, irgendwo nachlässig zu sein, und weil ich einfach da nicht der Techniker war, der große Techniker nicht, aber ich war ja eher vorn mit Reißläufer von ganz vorn gespielt und habe immer gesagt, wenn wir Pokalspiel sind, Edgar, du musst spielen, als wenn du gegen Bayern spielst, bis sie kaputt sind, und dann, und wenn sie dann hast, dann darfst du vielleicht noch an der 16. Minute sagen, okay, jetzt können wir locker machen. Aber das, wie du sagst, wenn du einmal nicht richtig anfängst, kriegst du nicht mit dem Körper, kannst du machen, was du willst.
Was auch ganz schwierig ist, wenn du weißt, dass mehrere Spieler verletzt sind und dann denkst du, ja gut, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei. Ja, ist eh kein Problem, dann gewinnen wir. Aber dann ist es meistens,
ja,
wo dann die Mannschaft enger zusammendrückt, ja, genau, und dann plötzlich.
Du bist halt nicht mehr im Fokus auf das Wesentliche, sondern lässt andere Dinge. Was eine Erfahrung war in Kiel, dass wenn es dann gelaufen ist, egal wie, mit Publikum und so weiter, dann willst du mehr. Führst du mit 5, willst du mit 7,
ja.
Führst du mit 7, willst du mit 9.
Also genau.
Du wirst dann immer gar nicht erst aufhören, weil sonst gewinnst du dann vielleicht mit 3,
ja.
Bist trotzdem unzufrieden, der Trainer ist pissig und bist sauer, die Zuschauer hast zwar gewonnen,
ja.
Aber ja, deswegen auch, da fällt mir, weil du es gesagt hast, Gitzel ein, der, glaube ich, paart hohes Talent mit ständiger Spielfreude. Also der überlegt nicht, ich glaube, dieses manchmal zu viel Nachdenken ist dann halt auch hinderlich, sondern intuitiv einfach Bock auf das zu haben, sich auch seiner Mittel bewusst zu sein und einfach zu tun. Ja, und das kann man aber auch nicht lernen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Gitzel.
Meinst du nicht, dass das gerade.
Doch, man kann es schon lernen, aber du brauchst das.
Darf man ihn hier.
Oh, aber jemand, der dich dahin führt.
Ja, genau.
Weißt du, also du brauchst ja schon erstmal die Idee vom Ansatz und dann das in der Praxis immer wieder abzurufen. Deswegen, da bewundere ich den Gitzel, der, egal wie viel Spielanteile, dass er immer spielt und so weiter, ist trotzdem immer ein Lächeln da.
Ja, oder ich meine, der hat ja auch unglaublich hohe Spielanteile in der EM jetzt da.
Na, also wir haben, glaube ich, beim 8. Spiel hat er 7 Stunden und 26 Minuten, also nochmal, es sind 8 Stunden voll und er hat 7 Stunden 26 gespielt, wo du denkst, sorry.
Was hat er dann?
Da saß er vielleicht 2 Minuten auf der Bank. Aber wenn du überlegst, dass Goller 5 Stunden 45, aber der hat fast 2 Stunden weniger gespielt, und du siehst beim Finale, wie dann plötzlich der Gitzel trotzdem noch 60 Minuten spielen will.
Ich hatte das irgendwo recherchieren wollen, was der Pidlik und der Gitzel gespielt haben. Ich wusste nur, dass es sehr, sehr viel an beiden. Ich glaube, Pidlik hatte ein bisschen weniger. Ja, aber ich wusste nicht, wo ich es finde. Aber und dann natürlich, klar, Goller ist natürlich, aber du guckst, 1,95 Meter, 117 Kilo, das ist natürlich eine Maschine davon.
Ja.
Was hast du gehabt? 103, 104, 105?
95 auf der Autogrammkarte.
Ja, bei mir.
10 Jahre lang.
War es aber mehr, oder?
Natürlich.
Ja. Bei mir steht auch bis heute auf dem Autogramm keine 1,78 Meter.
Beeindruckend war, wo dann in irgendeinem Artikel dann stand, wo dann die Jungs sich über ihre Bankdrückgewichte ausgetauschte. Das sind ja schwindliche. Da habe ich gedacht, hey, okay. Wir haben dann für 160, glaube ich, gesprochen. Hätige Bankdrücken. Respekt.
Du, jetzt war heute Nacht der Super Bowl. Gibt es noch andere Sportarten, die dich vielleicht interessieren? Außer
Super Bowl gucke ich eigentlich nicht, obwohl mein Freund Axel Kruse Kicker war.
Na?
Bei Berlin, so Players? Nee.
Oh Gott.
Da war er jetzt jahrelang Kicker. Erklärt mir die Regeln, aber ich verstehe es nicht. Aber er sagt, also er meint, dass viele Spieler gedopt werden, doch gerade die nicht springen, weil die werden alle gedopt, meint er. Vermutet
er. Schön mal was in den Raum geworfen hier. Ich hab mal was gehört, du.
Schön mal was.
Axel Büglück.
Jakob, mit Zitat aus Sachkörper.
Morgen steht hier die Nada vor der Tür.
Ja, ja. Jetzt hat man es ja ein bisschen mit Legenden, und du bist ja auch Podcaster, wie man das so schön neudeutsch sagt, ja. Aber KSC-Legenden-Talk, ja? Mhm. Erzähl, wie sieht das aus?
Ich versuche, ich habe jetzt im Moment habe ich die älteren Spiele. Ich hatte auch schon neue. Ich hatte Philipp Hoffmann, der jetzt im Borup spielt, ein toller Kerl. Der hat dreimal hintereinander Ja gesagt. Er sagt, du, Philipp, wenn wir so weitermachen, sind wir in 5 Minuten durch.
War das eine Fragestellung?
Oder? Wahrscheinlich, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, weil der ist ja kein Doofer. Vielleicht hat er keinen Bock mehr, aber nachher war es dann echt gut. Und was auch cool war, ich hatte mal Michael Kaufmann. Michael Kaufmann war auch ein toller Gelb. Und den hatte ich, und ich wusste nicht, dass der noch nicht so gut Deutsch war.
Danke.
Ne? Und dann bin ich hin, so, sag mal, du kommst halt oben aus Aalborg. Und wenn man eins höher geht, dann kannst du ja nur noch, entweder wirst du da Schafzüchter oder Handballer oder Fußballer, Handballer oder Fußballer. Und dafür muss man ja weg, ne? So fangen wir auch an. Und dann habe ich ihn dann so angefangen, er sagt, ja gut. Ich sage, wie gut? Da hat er die Frage nicht verstanden, nicht, was ich wollte. aber die Älteren haben natürlich mehr Geschichten. Aber ich merke auch eins, wenn ich Spiele aus den 70er oder 80er Jahren mal, die sind ganz anders erzogen. Wir sind doch, die haben doch genau gehört, was also, was der Trainer sagt, dann haben sie sich dran gehalten. Und sie sind auch nicht so frei im Sprechen, sind auch immer nervös und die müssen dann erstmal locker machen. Und die 90er, die sind frei. Die haben Geschichten, die haben was zu erzählen. Und auch jetzt die 2000er noch, die haben halt mehr Geschichten. Die Neuen, die Jungen, wahrscheinlich ist das im Handball so auch, Christian, die haben nicht mehr so viele Geschichten, oder?
Naja, aber ich glaube, die haben nicht so viele Hemmungen, weil vor der Kamera zu sprechen. Ja. Ich glaube, die sind das einfach gewohnt durch das Instagram und die ganzen sozialen Medien, dass sie da mehr offener dafür sind. Und wir haben uns da auch, glaube ich, auch schwer getan damals, weil wir doch uns mehr konzentriert haben auf Handball. Und die heute, die sind da, alle Kanäle bedienen. Und
erstmal haben alle ihre eigenen Kanäle. Die sind gewohnt, vor der Kamera zu sprechen, weil sie ihre eigenen Kanäle meistens zu füllen. Dann ist es ja auch, ich sag mal, um den DRB drumherum sind ja ständig Kameras. Also Kameras war ja früher wirklich Kamera.
Ja, klar.
Heute ist ja jedes Smartphone, ja, deswegen diese mediale Präsenz ist heute eine ganz andere. Deswegen können sie auch ganz anders reden.
Ohne Frage. Nee, auch, wir müssen auch vorsichtiger sein mit vielem, was sie sagen.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was das Thema Geschichten angeht, weil oftmals entstehen ja Geschichten, klar, entweder in einer Kabine, weil der Trainer, du hast vorhin eine schöne Geschichte erzählt, oder dann im, ich sag mal, privaten Umfeld oder wenn vielleicht kein Training ansteht, dass so Geschichten und auch ein Miteinander entsteht, was ja heute kaum noch möglich ist durch diese mediale Präsenz, weil wenn einer sich irgendwo in der Öffentlichkeit ein bisschen daneben benimmt, ist er sofort ein Netz.
Ja, oder wenn heute, oder ich meine, der Fußball ist ja meiner Meinung nach, ich finde, er ist femininer geworden, ohne da zu sagen, weil wie gesagt, er ist nicht mehr Auge um Auge, er ist nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern er ist taktisch besser geworden, viel besser. Spieler sind hochintelligent auf ganz hohem Niveau. Das meint man zwar, merkt man zwar nicht immer, weil sie die Interviews immer gleich sind, aber man muss auch einsetzen, die wissen, außerhalb ihren Fußballs haben sie auch nicht so eine große Bildung. Das ist ja ganz normal, weil sie sich permanent um Fußball kümmern. Das ist im Handball nicht anders. Und dann finde ich es gemein, wenn man einfach sagt, ja, wir sind alle ein bisschen doof, ne? Das stimmt einfach nicht. Fußballer sind sehr, sehr intelligent und Handballer ist in der Spitze ebenfalls, wobei meine Frau die Interviews vom Handball gerne hört. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Macht nichts. dann mache ich weiter. Nein, aber ich finde, dass die Interviews, also du kannst nicht mehr so rechts und links so ein bisschen rausscheren bei den Interviews, die sind so vorgegeben alle und die sagen alle, dass sie bloß keinen Ärger bekommen oder sagt nicht mal einer jetzt ein schlechtes Wort, sondern das ist wirklich so, die kriegen da auch eine Schulung, glaube ich, dass sie genau wissen, was sie zu sagen haben.
Sag mal, es ist ja auch so, wir haben ja manchmal Interviews gegeben, die heftig waren, Und dann hast du deshalb auch verarbeiten müssen. Das ist auch ganz klar. Wenn du irgendeinem Trainer mal einen mitgibst oder irgendwas über den Verein sagst, dann weißt du, Edgar, du musst jetzt liefern. Und du bist vielleicht eh nicht so gut drauf im Moment. Dann denke ich einfach, da hast du am Grunde genommen dir ein Ei reingelegt. Ne? Weil so muss das selbst klar werden.
Aber das Interesse, sich ja in irgendeiner Form zu reiben in der Hinsicht, also ich sag mal, auch auf Konfrontation zu gehen, war schon größer. Weil am Ende, wenn du nur Missstände aufdeckst oder ansprichst, kann ja auch eine Veränderung stattfinden.
Ja.
Diese Kultur gibt es ja dann im Endeffekt in professionellen Sport, beziehungsweise jetzt mal speziell auf den Fußball, dann in der Form ja gar nicht.
Nein, der Fußball ist nicht mehr so archaisch wie zu unserer Zeit, so vom Ursprung her. Ne, er ist, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, top ausgebildet. Wenn du siehst, wie komplett die trainiert sind, top. Ne? Und das waren hier natürlich auch nicht in dieser Zeit. Also, wir hatten, gut, ich hatte auch ein schönes Kreuz, hatte auch schöne Muskulatur überall, aber nicht nur der Bauchmuskulatur, der Rumpfmuskulatur. Die war schon sehr.
Die war verdeckt, die war ja da. Boah. Die hat sich's getan.
Die hat man nicht gezeigt. Ja.
Ich würde sagen, lass uns doch von der Vergangenheit ins Heute kommen.
Ja.
Zur Lotto 11. Seit Gründung 1999, du korrigierst bitte, wenn wir hier falsch recherchiert haben, wurden mehr als 4,6 Millionen Euro für soziale Zwecke eingespielt.
Ja.
Aktuelle Termine, ich glaube, wenn die stehen, dann setzen wir die auch gerne damit ein, dass jeder, der Interesse hat, weil hier Legenden
den Henning mal im Tor zu sehen.
Das oder der Christian im Sturm.
Genau.
Sie hat mal in der Verteidigung, aber mit genau. Ihm den nach vorne. Das heißt, müsste da vorne rein.
Das heißt, du würdest beim Trainer Hans-Peter Briedel ein gutes Wort einlegen, um da zu sagen, der Christian muss in den Sturm.
Ja, ich liebe Hans-Peter, ja. Ich liebe den wirklich, Hans-Peter. Am Anfang kam er, ich bin ja der Relaxte von allen. Ne? Ich muss auch sagen, wenn man dann mal, das ist ja, oder so ein Spiel fängt ja oft an, das wisst ihr auch. Dann treffen die Jungs sich, die kommen alle zusammen, und dann wird ein Schwätzchen gehalten, noch ein Schwätzchen. Und dann irgendwann stehen sie dann da alibimäßig, stehen sie was, dann geht das Spiel los. Und der Gegner ist ein bisschen besser, hat sich auch gut warm gemacht. Und irgendwann liegt es dann 2 Meter zurück. Und dann habe ich dann immer gesagt, Breda, also jetzt ganz ohne Ernst, aber müssen wir auch mal über dich reden.
Am Anfang immer gezogen, ich bin da rein nach, dass ich selber.
Also ich wusste ja zu Anfang nicht, man muss ja immer erstmal gucken, wie die Gruppe funktioniert und ja. Dann bist du ja prädestiniert für so solche
ja.
Netten Ansprachen und auch den Trainer gegenüber. Ich erinnere mich so an die erste Mal, als ich da war, für mich natürlich Hans-Peter Briegel, große Fußballlegende. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie alles so funktioniert. Und ich kann das nur bestätigen, er ist wirklich alle auf Augenhöhe und
ja.
Wirklich ein guter Typ. Und ich finde, dass die Kommunikation auf der Bank immer sehr unterhaltsam ist.
Ja, und ist doch also, wir sind doch da für den guten Zweck.
Ja.
Und ob du das bist, ob du das bist, ich bin ehrenamtlich. Man könnte jetzt halt einen Aufwand setzen, aber nicht die Welt. Und das ist, wir kommen gerne dorthin. Und ich habe das wirklich tolle Vergnügen, diese Mannschaft mit Marco Sassig zu managen, zu führen. Und ich bereite Hans-Peter Wilhelm alles vor, er guckt das normal. Aber er macht dann natürlich immer anders, ist ja klar. Und also wir spielen ausschließlich, wie du eben sagst, ausschließlich für die Rundenzeit. Und es gibt wirklich manchmal Geschichten, wo du denkst, ich weiß nicht, da warst du auch dabei, als wir diese kleinen Mädchen gespielt haben, die den Autounfall hatte mit 2 Jahren vom Hals abgelehnt. Und da haben wir über 50.000, glaube ich, eingespielt. Und da bin ich total geplättet und gesagt,
ey. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, welches Projekt, also sind ja immer sehr, oftmals sehr herzergreifende Themen, wie du gerade sagst, gerade wenn es um Kinder geht, die dann entweder durch Geburt, durch in den Jahren schon durch Krankheitssituation oder durch Unfall dann in eine schwierige gesundheitliche Lage gekommen sind. Welcher Anlass war für dich so der prägendste? Gibt es da eins, wo du sagst, das hat mich echt ergriffen?
Ich bin seit 1999 dabei, aber nicht von Anfang an, sondern glaube nach einem halben Jahr oder irgendwie. Und ich war da immer gern. Ich war da total gern. Und damals hat ja Wolfgang Oberhauser, Stefan Kunz und alle haben da mitgespielt. Also. Und ich auch noch. Und ich habe aber irgendwo gemerkt, ich spiele mich schon an den Fußball. Das fand's komisch. Die spielen ja alle gern Fußball. Bei mir war das irgendwann total weg. Und ja, und so, jetzt bin ich seit 25 Jahren dabei, seit 2 Jahren mit Marco Sasic, Manager dieser Lotto-Mannschaft. Wir zwei laden, oder ich schlage vor, wir mal einladen. Ich mach das meistens, er sagt ja nie nein. Also ich ist ja bei jedem Spiel dabei, ist klar. Nein, aber das ist einfach, das passt. Dieses, ich meine, Lotto Rheinland-Pfalz, das ist ja einmalig. Das gibt es ja in keiner anderen Lotto-Verband, die so, das so machen können. Und das liegt daran, dass wir 1948 gegründet, aber nicht von, also aus, von einem Ministerium oder politisch aus, sondern es wurde gemacht, um die Fußballvereine, den Sport zu fördern. Und dann fing an mit Lotto, Toto Lotto, glaube ich, heißt das. Ne? Mit diesen, weißt du, kennst du das noch? 1-0-2 zu tippen.
Kennst ja, du nicht? Das kenne ich noch, ja. 1 oder 0 genau. Ist unentschieden, 2 ist Heimsieg, glaube ich.
Nee, 2 ist
auswärts und 1 genau. Ist.
So, damit fing es an, am Schweizer Modell. Und die Einnahmen gingen überwiegend in den Sportbund. Und seit 2009 oder 2008 ist es jetzt so, dass das verstaatlicht wurde und 51% im Staat, zum Staat gehört. Aber die Idee, was wir alles machen, wir haben ja noch die Mainzer Hofsänger, wir haben dann noch Django Reiner, der ein Jazzsänger ist, überragend. Die spielen alle für einen guten Zweck. Singen oder wir spielen.
Wir haben ein paar Namen jetzt genannt, Hans-Peter Briegel als Trainer. Nennt man vielleicht noch ein paar, also wer mir so spontan einfällt, große Legende Manfred Kaltz. Ne?
Ja.
Also Bananenflanke, die Alten
kennen doch kennen. Wir lieben die Alten. Und Matthias Sage, auf dem 71 ist fit noch ist. Entschuldigung, bin etwas erkältet. Ihr auch nach der Sendung. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir wirklich auch gemerkt haben, wir brauchen fitte Spieler. Und damit auch die richtig bekannt sind, ja, richtig performen können. Das ist dann, wenn Stefan Engels und Guido Buffert auf der 6, also im defensiven Mittelfeld spielen, dann ist da natürlich nicht die absolute Geschwindigkeit da. Aber wir wollen doch haben, dass beide Fußball spielen. Also habe ich gesagt, Peter, wir müssen den Philipp Boltscheid dazu nehmen. Er ist fit, der läuft alles ab, spielt mit denen und das ist ja ein ganz toller Mensch. Der das Spiel auch kapiert, oder? Der immer guckt, dass da Guido Buffert seine Bälle kriegt, dass Stefan Engels seine Bälle kriegt. Und darum geht's. Und vor allen Dingen, wenn wir irgendwo spielen, wollen wir gewinnen. Aber ich bin da auch da tief in den Spann. Ich will nur gewinnen, damit Ruhe auf dem Platz ist. Sobald wir 1-0 zurückgehen, 2-0 oder es steht unentschieden, dann wird's lustig. Und ich gehe dann oft in die, oder meistens sage ich vor unserem Spiel und ab immer auch in der gegnerischen Kabine, Jungs, wir spielen für einen guten Zweck. Und ich bitte euch nicht reinzulagen. Und Fußballprofis können schlecht von mir. Und da sage ich auch manchmal, Jungs, langsam. Ja. Und dann gehe ich zum Gegner, sagt das auch. Und da sage ich aber auch, das ist keine Einbahnstraße. Also es zählt für uns genauso wie für euch. Aber wir hatten vor 2 Jahren haben wir 4 Unentschieden, einen Niederlage gehabt. Das ist dann auf dem Platz nach halber Krieg. Es ist ein Schwistig.
Nein, also wir kennen es vom Handball auch, wir machen ja auch Benefizspieler. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn das Ergebnis im Ideal natürlich für die Legenden dann ausgeht, weil sonst wird es irgendwann auch peinlich und blöd. Deswegen ist die Mischung, glaube ich, zwischen, ich sag mal, alt und jung, dann gut und wichtig, dass die Qualität da ist. Was mir aufgefallen ist, es war ein Spiel, wo dann auch mehrere Spieler, ja, wie sagt man, Inklusion, also die körperlich, geistig eine Behinderung hatten.
Ja. Und jeder durfte ein Tor
schießen. Genau. Wo dann sofort bei allen, es geht darum, alle mit einzubinden, dass alle mit Spaß haben, weil am Ende geht es hier um ein tolles Event, wo Geld eingesammelt wird für einen guten Zweck, aber wo die dann auch mitspielen, alle Spaß dran haben. Entweder, weil sie gegen Legenden spielen durften oder einfach dann diese Situation zu genießen. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, dass das von allen auch so gelebt wird dann.
Es ist hochprofessionell, ihr kriegt das ja mit, finde ich jetzt, von der ganzen Organisation, von allem top, top professionell. Und Lotto gibt immer noch irgendwas on top, damit den Leuten, die Hilfe brauchen, auch geholfen wird. Wir haben dieses Jahr ein Spiel in Kretnach, das ist bei Trier, da ist einem jungen Mann der Ball auf die Brust, der war Torwart, der Ball auf die Brust und ist Spaß stehen geblieben. Und er ist umgekippt, der ist halt schwerst behindert und sie versuchen ihn wieder ins Leben zu holen. Also, und der Vater hat den Job aufgegeben, der kümmert sich nur um seinen Sohn, die fahren überall hin und das ist so ein Spiel, was mich wieder mitnimmt. Brillant, also.
Ja, das ist super, ja. Du hast davon gesprochen, dass so ein bisschen diese Leidenschaft, selber zu spielen, verloren gegangen ist, so möchte ich mal sagen. Ist für dich damit, ich sag mal, auch ein bisschen Traum in Erfüllung gegangen, jetzt eher das zu managen und damit ja auch was Gutes zu tun, also mit dem, wofür du bekannt bist, deinen Namen mit einzubringen, deine Fähigkeiten dann auch Dinge zu managen und zu organisieren. Ist das eine Erfüllung dann auch für dich? Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, ich mach's unglaublich gern. Und ich habe aber auch, weil wir so tolle Jungs haben, weil wir ein tolles Team innerhalb von Lotto sind, wir haben das so ein bisschen geändert. Wir haben 7, 8 Mann im Team. Das war früher etwas anders. Und weil wir einfach hochprofessionell sein wollen. Wir haben 2 Mädels, so Jenny und die Charlotte, die dabei sind. Sensationell. Und ihr seht ja auch nicht viel. Wie Plakate seht ihr nicht oder nehmt das nicht so wahr. Die ganzen Baller, was da alles an Vorleistung gefahren wird, das ist schon faul.
Der Henning sieht eh nichts.
Klar. Scheuklar. Wer aus der Lotto 11 hätte deiner Meinung jetzt das meiste Talent, wo du sagst, der könnte auch oder hätte es auch zum Handball geschafft und wäre da auch erfolgreich gewesen?
Oh, der ist so ein Hans-Peter Brehe.
Ja?
Ja. Ein unglaublicher Athlet für diese Zeit damals. Wie groß ist Hans-Peter? 1,90 Meter. Schnell bewegt. Ich muss ja sagen, du hast eben gerade Hans-Peter Briegel gesprochen. Hans-Peter Briegel hat den Fußballlehrer gemacht und kam zu uns nach Karlsruhe zum Praktikum. 4 Wochen Praktikum. Also ich sage schon mal, alles, was du über Fußball weißt, hast du von mir. Ich sag mal. Aber der kam dann irgendwann, wir wussten das nicht, aber wir kommen bei Hans-Peter Briegel. Also haben die schon geschaut. Ja, da haben wir gesagt, boah, der große Hans-Peter Briegel, italienischer Meister, national Europameister, 2-mal Vize-Weltmeister, der kommt zu uns. Ne? Da hat er mitgespielt, der war noch richtig fit und alles. Da sieht man mal, was für einen Stellenwert er hat. Und das ist heute ein bisschen schade. Durch die enorme Fluktuation werden manche Spieler gehypt ohne Ende, aber viele gehen auch so durch. Wenn wir mit in Karlsruhe, wir konnten nicht in die Stadt gehen zur Topzeit, das war brutal. Da kamen 1500 Zuschauer zum Training. Das war ungefähr. Heute, wenn die dort spielen würden, geht das alles irgendwie mehr unbedingt. Und das ist ja auch das große Glück, was ich hatte, dass ich zu dieser Zeit gespielt habe. Ich werde ja oft gefragt, würdest du lieber heute spielen? Aus monetären Gründen würde ich sagen, okay, können ein bisschen besser sein. Heute wäre es ein bisschen besser. Aber wo gibt es das denn heute? Man hat heute doch gar keine Zeit mehr zum Reflektieren. Es geht Schlag auf Schlag. Und bei uns war es das so, wir stehen samstags in Leipzig, dann kam dienstags dieses Europapokalspiel, da waren noch 4 andere Mannschaften dabei, Bayern im Landesmeister oder irgendwas, Frankfurt war noch dabei und Leverkusen noch und das war es, glaube ich. Und dann haben die Leute 3 Tage Zeit gehabt, darüber zu diskutieren. Heute kannst du ja in jedem Tag aus irgendeinem Land live oder Zeit versagen, Fußballschau.
Da ist es vielleicht so wieder.
Das ist ja. Und es wird nur noch konsumiert. Mein Schwiegervater hat vor 3, 4 Jahren eine WM geschaut und bekam so 2, 3 Spiele hintereinander. Habe ich in einem dritten, bin ich schon gekommen. Und wie war das? Ja, ich wusste es ja. Ne? Ich wusste genau. Und wie war das erste Spiel? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was war das da? Dann habe ich ihm gesagt. Aber das ist das. Es wird nur noch konsumiert. Ne? Fußball ist top, top, top vermarktet. Ja. Ne?
Maximal.
Ja. Philipp Wollscheid fällt mir noch ein, hat ja auch schon mitgespielt, Joe Deckarm. Hat er beim Handball mitgespielt, ja.
Ja.
Vielleicht wäre das auch zwar kein Außen geworden, weil er so groß ist, aber
wir müssen
ein Rückraumbomber.
Dann müssen wir einen Schritt mit Markus, also ja. Mit Jürgen Häfner oder.
Aber mit den gleichen Leuten, die ja. Auch im Fußball mitspielen. Ja. Die müssen auch alle Handball.
Wir kriegen euch. Mir ist es egal, ich bin ja nicht. Aber ich schreibe mir dann die Finger auch mit hart, die Hände aus der Kasse.
Du scheißt einen Trainer, also meinst du auf das?
Ja, aber das können wir wirklich schon mal, die ganzen Knaller mal zusammen. Das ist eine gute Idee. Wo kann man denn da spielen? Kriegen wir da rein lecker, die rein lecker Löwen, links vom Halle da.
Ja, die kriegen wir voll so.
Oh ja, das sind sie einmal Stadion.
Aber so einmal schön.
So Lotto 11, ja. Gibt es da aus deiner Sicht, haben wir da eine Frage jetzt noch verpasst? Gibt es da von deiner Seite noch was zu sagen vielleicht?
Ja, ich nochmal, ich kann es immer wiederholen. Ich bin total froh, auch mit so wundervollen Menschen. Und jetzt immer wieder, wie ich meine Vorträge abschließe, die Liebe zum Spielen, Liebe zu den Menschen. Und da bin ich genau richtig aufgehoben. Nicht nur ich, sondern wir alle. Und wir spielen halt unglaublich gern da. Und es ist eine richtig, richtig spannende Sache. Und deswegen vielen Dank, Lotto, dass wir dabei sein dürfen, wir drei.
Vielleicht nochmal sagen, dass viele Zuschauer kommen sollen und da.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider den Spielplan nicht dabei.
Ja.
Wir spielen in Hass noch, wir spielen in
Koblenz.
Koblenz, Bad Kreuz noch spielen, bei Hackenheim.
Sieht man ja, dass Rheinland-Pfalz auch flächenmäßig gar nicht so klein ist. Es ist groß,
ist gut.
Und es wird wirklich über das gesamte Land, Bundesland sozusagen gespielt. Also wir machen es wirklich so, dass wenn der Plan steht, dann setzen wir das gerne mit rein, dass sie.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Findet man ja auch im Netz, was unter Lotto 11 findet man dann auch irgendwann den Spielplan. Geht ab Mai wieder los, ne?
8. Mai ist das erste Spiel in Waldbreitbach.
Ja, also das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, das war ja fast wie ein Schlusswort. Und ich würde jetzt auch damit sagen, da der Gast natürlich immer das letzte Wort hat, vielleicht so ein Zukunftswunsch. Themenunabhängig, ob das jetzt Fußball, Hand, also Sport, privat, was ist so dein Wunsch für die Zukunft?
Ich glaube, dass ich bin total dankbar, dass ich ein tolles Leben führen darf, mit allen Höhen und Tiefen, die in meinem Leben so waren. Und auch aus familiärer Sicht möchte ich, dass man gesund bleibt. Wir hatten eine Geschichte mit unserer Tochter, das war nicht einfach. Das war spitz auf Knopf und dann weiß man, Gesundheit zu schätzen hat. Und das wünsche ich mir, und dass wir uns gut miteinander umgehen. Respekt, finde ich toll.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, Gesundheit als allererstes. Der Rest kriegen wir geredet.
Sehr schönes Schlusswort, Kim. Das können wir so mit unterzeichnet und sagen, vielen Dank für deinen Besuch.
Gern, schön. Und schön. Vielen Dank, dass ich mich eingeladen habe. Ganz toll, habe ich total gefreut.
Wir freuen uns auf die Spiele mit der Lotto Health. Dir alles Gute, euch alles Gute. Schön, dass er dabei war und bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.